Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Warum in der Nähe bleiben, wenn die Ferne liegt so nah? Ja, warum diesen Podcast auch nicht mal mit einem Zitat beginnen? Passenderweise mit dem Blick in die Ferne. Willkommen zu einer neuen Folge von Intensiver Leben. Hier machen wir Ihnen Lust auf Urlaub in der Ferne, in Gegenden, die man vielleicht aus Büchern kennt, aus Filmen oder Geschichten im Freundeskreis. Wir stellen hier die spannendsten Reiseziele von Studiosus vor und praktischerweise auch noch die Menschen, mit denen Sie unterwegs sein werden. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist und Moderator und habe heute Jan-Eduard Augner bei mir. Hallo Jan.
Hallo René, ja, es freut mich, dass wir zusammen heute auf Reisen gehen werden.
Mir fällt gerade auf, Jan-Eduard Augner, das ist ein klangvoller Name, damit hättest du auch Schriftsteller werden können.
Ja, gebe ich mir Mühe hin und wieder mal. Ich habe schon mal ein Buch geschrieben, eine Doktorarbeit ja auch, aber es wird noch eins geben in näherer Zukunft.
Klasse. Jan, du gehörst zu den Menschen bei Studiosus, die ja schon lange dabei sind. Ich wette, du machst mit deiner Erfahrung auch so einen Regentag zu einem unvergesslichen Abenteuer. Ich will hier keinen Druck aufbauen. Es ist ja einiges an Studienjahren und sogar Weltreisen vorausgegangen, bis du dann letzten Endes bei Studiosus gelandet bist. Du darfst uns jetzt gerne mal beeindrucken. Was hast du denn gemacht vor deiner Zeit bei Studiosus und wie bist du da gelandet?
Ja, ich bin geboren in Essen im Ruhrgebiet, bin dann aber schon in der Grundschule eigentlich nach Wilhelmshaven an den Nordsee gezogen, oberstes Niedersachsen, also ins UNESCO-Weltkulturerbe des Wattenmeers, meine Jugend segelnderweise und Gitarre spielen verbracht und konnte es dann nicht erwarten, nach dem Abitur auf Reisen zu gehen und habe Zivildienst gemacht, habe erst eine riesen Südamerika-Reise gemacht, 8 Monate, einmal die Runde ringsrum und habe dann Politikwissenschaft und Geschichte studiert in Trier, Heidelberg und Santiago de Chile. Und wie es dann so oft ist, ja, als Geisteswissenschaftler muss man sich auch überlegen, was man macht. Und ich habe dann irgendwann mit Studiosus den Weg gefunden, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und das ist 2007 gewesen, noch im Rahmen meiner Doktorarbeit. Und habe mich bei Studiosus spontan beworben. Im Mai, im Juni war ich das erste Mal in München und im August war ich das erste Mal auf Reisen in Peru für Studiosus.
Was wäre denn die zweite Wahl gewesen, wenn vielleicht der Erstwunsch nicht in Erfüllung gegangen wäre? Musiker vielleicht, wenn du Gitarre spielst?
Ja, Rockstar, aber das kann man sich nicht aussuchen. Das wäre natürlich sehr schön gewesen. Träume ich immer noch von, aber wer weiß, ja. Musiker werden auch älter. Punk is not dead.
Ja, so ein Solo wäre jetzt natürlich schön, ne?
Ja, das wäre gut. Ja, Musik ist sowieso etwas, was wir auf unseren Reisen ja sehr, sehr viel einsetzen, was sehr wichtig ist. Ne? Land und Leute und auch eine Kultur versteht man auch sehr, sehr gut über Musik einfach.
Jan, mit dir geht's heute nach Bogotá, die Hauptstadt Kolumbiens, einem Staat im nördlichen Teil von Südamerika. Eigentlich eine Stadt, in der man vielleicht nicht unbedingt automatisch landet, wenn man in Südamerika ist. Man strandet da vielleicht eher und man verliebt sich mit der Zeit, also in das Land und die Menschen. Und so war es ja auch ein bisschen bei dir, oder?
Da stimme ich dir vollkommen zu. Kolumbien ist sozusagen südamerikanisches Land für Fortgeschrittene, weil es nicht ganz einfach ist, von A nach B zu kommen. Das hängt mit der Topografie zusammen. Ein sehr, sehr vielfältiges Land, über das schon Alexander von Humboldt geschrieben hat. 3 Andenkordilleren, 2 Ozeane, tropisches Tiefland, Sumpflandschaften. Also es gibt alles mit den Hochlandebenen. Und ja, über 50 Jahre Bürgerkrieg. Ja, Pablo Escobar ist der berühmteste Kolumbianer noch heute, ja, was sozusagen für die Spanier Franco war Pablo Escobar sozusagen der Voldemort, über den man nicht spricht, aber es ist immer noch präsent, so dass es viele davon abhält. Aber wenn man einmal da gewesen ist, wird einfach so die Offenheit, das Liebenswerte der Kolumbianer einbinden und man verliebt sich wirklich in dieses Land.
Das ist interessant. Ich hätte gedacht, es braucht so ein bisschen, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du gleich warm geworden bist mit den Menschen dort. Offensichtlich scheint das ja der Fall gewesen zu sein.
Also für mich ist es nie sehr schwierig gewesen, einfach durch die Spanischkenntnisse. Und die Kolumbianer sprechen einfach ein fantastisches Spanisch, was man vom ersten Moment verstehen kann. Und wenn man dann irgendwo aus dem weiten Deutschland kommt, kommt man schnell mit denen ins Gespräch. Fußball ist immer so das Erste.
Klar.
Das funktioniert natürlich super überall mit jedem Taxifahrer, mit jeder Marktfrau. Und ich liebe es einfach, so durch die Straßen zu laufen und mich bei einem Kaffee oder so mit den Leuten zu unterhalten. Und dann komme ich eigentlich ganz gut mit denen in Kontakt. Und das funktioniert in Kolumbien außergewöhnlich gut.
Ich glaube, Kaffee spielt noch eine größere Rolle hier in unserem Podcast. Lass uns zunächst mal über die Lage der Stadt reden. Die ist ja sowohl geografisch als auch klimatechnisch ziemlich besonders. Also jedenfalls macht das ja diese Metropole relativ einzigartig, sagst du.
Genau, es ist nicht die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. Ja, da haben wir Quito natürlich nochmal ein bisschen höher und auch Sucre in Bolivien. Aber wir liegen auf 2650 Meter, was schon relativ hoch ist, auf so einem Hochplateau gelegen. Und es schmiegt sich eben an die östliche Cordillera der Anden, also die Andenkette. Wenn man da über die Berge nach Osten fahren würde, würde man direkt ins tropische Tiefland kommen. Wir liegen also auf einem strategischen Punkt mitten im Hochland, was früher eben auch von einer Kultur, den sogar Muisca, besiedelt worden ist. Die Muisca sind sozusagen das, was die Inka für Peru waren in Kolumbien. Ja, und die Spanier haben sich ein regelrechtes Wettrennen geliefert, um diese Eroberung dieses Hochlandes zu Beginn des 16. Jahrhunderts.
Vielleicht liegt es ja auch ein bisschen daran, dass es eine fruchtbare Region ist. Ne? Da wächst ja wahnsinnig viel. Was denn zum Beispiel außer Kaffee?
Klar, du hast die unglaubliche Vielfalt. Ne? Also im Boden steckt natürlich schon mal was. Es wächst nicht, aber Steinkohle und Smaragde sind so das Wichtigste, was exportiert wird. Aber du hast alles. Alles, was du dir irgendwie an Obst vorstellen kannst. Mangos, Papayas, Maracuyas. Ne? Es wächst alles dort in Kolumbien. Und du kannst natürlich auch Rinderzucht betreiben in den Höhenlagen. Ne? Also du hast landwirtschaftlich, Kolumbien ist eigentlich primär ein riesengroßes Agrarland gewesen.
Jetzt zu Bogota. Also abgesehen davon, dass die Stadt unzählige Male umbenannt wurde, ist mir nicht so wahnsinnig viel über die Geschichte bekannt. Aber was sollte man denn wissen? Du hast ja schon ein paar Sachen angerissen über die Geschichte von Bogota. Also ein paar Basics vielleicht.
Also das Entscheidende ist, wollen wir mal so drücken, Mexiko ist als erstes erobert worden, dann ist Peru erobert worden und dann hat man sich eben von Peru aus weiter nach Norden bewegt. Ja, und das ist ein Conquistador gewesen, Jiménez de Quesada, der das Ganze begründet hat, aber es ist ein Wettlauf gewesen. Es ist ein Welser gewesen, Nicolás Federmann, der aus Augsburg kam und aus Venezuela kam. Ja, dann kam ein Conquistador oben aus dem Norden, nämlich Jiménez de Quesada und Sebastián Belcalazar aus dem Süden. Und die drei haben sich sozusagen mit den Muisca angelegt, mit dieser Kultur, die dort lebte. Und Jiménez de Quesada hat sich im Endeffekt durchgesetzt und hat an diesem Ort eine Stadt gegründet, weil er natürlich ein Vizekönigreich für die Spanier gründen wollte und hat es Santa Fe de Bogotá genannt. Nach seiner Heimatstadt, und Bogotá ist eine Ableitung von Bacatá, was eben im Prinzip hochgelegenes Feld bedeutet.
Ah ja, die Stadt ist heute eine Metropole. Wie viele Menschen leben da? Was ist so deine aktuelle Erkenntnis?
Das ist immer schwer zu sagen. Ich würde sagen, wahrscheinlich realistischerweise ungefähr 9 Millionen, Tendenz steigend.
Okay. Wie würdest du denn die Mentalität der Menschen dort beschreiben? Also was macht sie aus? Was ist so besonders in deinen Augen, wenn du mit ihnen zusammen bist?
Ich würde mal sagen, sie haben sehr, sehr viel erlebt in der Vergangenheit. 52 Jahre Bürgerkrieg, eine Guerilla-Bewegung, traumatische Erlebnisse, die was mit dem Drogen auch zu tun haben, die natürlich primär nach Nordamerika gehen. Pablo Escobar ist der beste Begriff dafür, aber auch viele andere Kartelle, die es gegeben hat. Also sehr viel Gewalt einfach erlebt. Und Kolumbien ist ein Land, was nach dem Sudan, man würde es gar nicht denken, die meisten Binnenmigranten hat, also die meisten deplatzierten Menschen sozusagen. Dadurch ist Bogotá, Medellin, Cali sind diese Städte auch gewachsen. Man musste also aus ländlichen Gebieten aus der Flucht vor Gewalt in die Städte, weil man dort einigermaßen sicher war. Und ja, was es eben ausmacht, aufbauend auf diesen traumatisierenden Erlebnissen genießt man eben sehr stark das Leben und die Sicherheit, die man in diesen Städten erfahren hat.
Hat die bewegte Geschichte sich in irgendeiner Weise auf die Architektur ausgewirkt, die Architektur der Stadt?
Das weniger. Es gibt immer mal wieder Orte, wo man natürlich, hier ist mal wieder einer ermordet worden oder da ist jemand ermordet worden. Also solche Dinge tauchen auf. Man hat viele spanische Fundamente, besonders in der Altstadt, wo wir uns eben primär befinden, wenn wir dorthin kommen, in der Candelaria, was von den Spaniern gegründet worden ist. Aber eigentlich ist Bogotá eine sehr, sehr moderne Stadt, die eben sehr stark Klinkerbauten hat. Es ist eben ein berühmter kolumbianischer Architekt, Rogelio Salomona, gewesen, der seit den 50er Jahren der Stadt einfach ihren Stempel aufgedrückt hat. Man sagt auch immer, Bogotá ist Klinkerlandia. Ja, sind also sehr, sehr viel Klinkerbauten. Schön. Und die Candelaria sticht eben sehr stark raus mit ihren sehr schönen Kolonialbauten.
Du hast gerade gesagt, da wurde einer umgebracht, da wurde einer umgebracht. Heißt das, besser Kopf einziehen, weil es lebt sich gefährlich in Bogotá?
Nein, auf gar keinen Fall. Kolumbien hat eine ganz, ganz bewegte Geschichte. Hat über 50 Jahre Bürgerkrieg gehabt. Es hat immer wieder politisch motivierte Morde gegeben, auf die hatte ich mich bezogen. Aber die Situation hat sich eben extrem geändert. Unter Präsident Santos hat es einen Friedensvertrag gegeben. Ja, wir haben einen linken Präsidenten. Und es wird eben sehr viel daran gearbeitet, dass die Sicherheitslage im Land besser wird und auch deutlich besser geworden ist. Wir als Touristen müssen uns da eigentlich keine großen Gedanken machen.
Okay. Und es ist ja auch besonders, dass durch diese Stadt Flüsse und Bäche fließen. Wie erlebst du das?
Ja, man sieht die im Regelfall nicht. Also das ist etwas.
Okay.
Ja, das ist nicht so, dass man den Eindruck hat, ja, man ist hier im idyllischen Grün oder ähnliches. Es gibt sehr viel große Parks, ja, aber man hat keine so Flussauenlandschaften, an denen man sich hinsetzen kann oder ähnliches. Ne? Das ist eher aus Zeiten gewesen, die es früher gegeben hat, und das Ganze ist dann mit der Zeit kanalisiert worden.
Schade, ich wollte dich gerade fragen, ob du, wenn du unterwegs bist, auch mal eine Badehose dabei hast, um dann mal in die Fluten zu springen, aber offensichtlich nicht.
Ja, in Bogotá nicht. Da sind wir leider sehr, sehr weit, auch vom Meer weg oder auch von eventuellen Seen, und einfach die Höhenlage würde das wohl eher verhindern. Ja, weil wir einfach, du hattest auch nach den Temperaturen gefragt.
Ja.
Ja, Kolumbien kriegt sehr, sehr viel Regen ab, auch Bogotá. Und wir befinden uns natürlich auf dieser Höhenlage von 2600 Metern. Das heißt, wir haben so Temperaturen so zwischen 10 und 20 Grad. Man spricht so von so einem Tageszeitenklima. Alle 4 Jahreszeiten innerhalb eines Tages. Also morgens relativ kühl, so um die Mittagszeit wird es wärmer, hochsommerlich am Nachmittag und dann herbstlich am späten Nachmittag. Und der Winter kommt dann in der Nacht.
Wenn du unterwegs bist in der Stadt, vielleicht nicht unbedingt mit Gästen, hast du da einen Lieblingsplatz? Vielleicht am Fluss weniger, wenn du sagst, das geht alles eher unter Tage vonstatten. Möglicherweise auf einem Berg, möglicherweise am Rande eines Tals.
Also für mich sind verschiedene Orte sehr wichtig. Die Candelaria ist sicherlich das Wichtigste für mich, weil ich eben auch über die lange Zeit, ich bin 1997 zum ersten Mal in Kolumbien gewesen, ist ein sehr wichtiger Ort. Die Candelaria ist eben das Altstadtviertel und dieser Ort ist sehr, sehr unsicher gewesen. Lange Zeit, ja, konnte man praktisch gar nicht hin. Und mit der Zeit ist die Sicherheitslage besser geworden und die Studenten haben das Ganze übernommen. Es gibt ganz viele Bibliotheken, Universitätsgebäude, kleine Cafés, es gibt Bars. Und das ist einfach wunderschön zu sehen, wie man so einen alten kolonialen Stadtteil hat und er nicht komplett durchgentrifiziert wird, sondern eben lebt und sich immer wieder verändert, sodass ich gerne durch diese Kopfsteinpflasterstraßen laufe, gucke, was hat sich neu ergeben. Nun, das andere ist eben, man hat in Bogotá die tolle Möglichkeit, dass man auf den Cerro Monserrat hochfahren kann. Kann das eben einerseits mit der Standseilbahn machen oder mit einer Gondelbahn und kommt dann wirklich auf über 3000 Meter.
Wow.
Ja, und dort oben ist eine kleine Kapelle und dort hat man wirklich einen fantastischen Panoramablick über die Stadt.
Wie ist der Weg dort hoch? Wie lange ist man da unterwegs?
Das sind ein paar Minuten, da fährst du in 10 Minuten hoch, aber du kannst es auch zu Fuß machen. Ja, also die Bewohner von Bogotá machen das also sehr gerne am Wochenende, dass sie ein kleines Picknick mitnehmen und dann so 2-3 Stunden da hochmarschieren. Ne? Also es sind ja schon ein paar, also so 500 Höhenmeter muss man da schon hoch.
Respekt. Du hast es gerade angesprochen, kleines Picknick mitnehmen für die Einheimischen. Was sagst du denn deinen Gästen, wie die sich vorbereiten sollen, wenn es mit dir auf Pirsch geht? Gibt es da irgendwas, an das sie denken sollten, bevor es dann in die Stadt zu Fuß geht möglicherweise oder mit dem Bus?
Also solide Schuhwerk,
Kopfsteinpflaster,
sehr, sehr viel. Ja, das haben wir sehr viel. Und das andere ist sich einfach präparieren, ja, dass man sozusagen so ein bisschen Zwiebeltechnik macht, ein bisschen Regenschutz, was Wärmeres, einen Rucksack, sodass man einfach wechseln kann, ne? Weil wir einfach im Laufe des Tages die Temperaturen sich sehr stark verändern. Und Regen können wir nie ausschließen.
Okay, ist aber ein guter Tipp. Danke dir dafür. Fast 8 Millionen Menschen, hast du gerade gesagt, leben in Bogotá und du bist ja mit deiner Studiosus-Gruppe mittendrin. Wie kommt man denn hier eigentlich am besten von A nach B? Wie stellst du das an?
Im Prinzip in der Altstadt zu Fuß. Ja. Wir würden ein Hotel mitten in der Altstadt haben, am besten eben genau in der Candelaria, wo wir schon einige nette historische Orte haben, die wir uns angucken können. Hollywood hat Bogotá zum Beispiel auch genutzt. Es gibt die berühmte CIA-Serie mit Jack Ryan von Tom Clancy. Ja, wir hätten also sozusagen ein Hotel und genau dem an ist das Teatro Colón, was in diesem Film als Hotel für Jack Ryan dient. Wir würden an dieser Stelle praktisch beginnen. Ja, und würden durch die Altstadt laufen, würden das primär zu Fuß machen. Mhm. Es gibt ein öffentliches Nahverkehrssystem seit den Nullerjahren, den Transmilenio, der primär aus Bussen besteht, die eigene Spuren haben.
Ah, ja.
Man will immer noch mal ein Metrosystem bauen, aber ist dabei, das dauert noch ein paar Jahre. Aber in der Altstadt kommt man sehr, sehr gut zu Fuß zurecht.
Mhm. Wie geht's dann weiter? Du hast mir von einem Markt erzählt, der unfassbar bunt ist und nach allem Möglichen duftet. Warum bunt und warum der Duft?
Ja, der Palo Quemado-Markt, das ist wirklich irre. Das ist einer der schönsten Märkte, die ich eigentlich in ganz Lateinamerika kenne. Das sind so riesen Markthallen und es geht primär um Obst, Gemüse, aber auch Fisch und Fleisch.
Mhm.
Ja, und bei diesem Obst und Gemüse ist natürlich das Irre, in Kolumbien wächst einfach alles. Du steckst was in die Erde, je nach Höhenlage, und irgendwas kommt dann schon raus. Und du hast einfach diese Vielzahl von Obst und Früchten. Ja, wir haben natürlich vieles auch bei uns, wenn wir in die Feinkostabteilung vom KDW gehen, kommt da so einiges her. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Und man kann natürlich auch tolle Fruchtsäfte daraus machen. Und das ist immer etwas, was ich mit meinen Reisegästen mache, dass ich auf diesen Markt gehe. Ich kenne da eine ganze Anzahl auch von Marktfrauen, die dann immer schon sich freuen, dass Juanito aus Deutschland wieder vorbeikommt. Und wir trinken bei denen zum Beispiel Lulu-Saft. Ja? Die ganzen Nachtschattengewächse, so wie Tomate, Tabak, Chilis, kommt ja alles aus Südamerika oder Mexiko. Und da gibt es eben auch die Naranjilla. Sieht aus wie eine kleine Tomate, macht aber einen ganz fruchtigen Saft. Und den trinken wir dann mal vor Ort. Und das ist jedes Mal ein Erlebnis, weil man sowas eigentlich noch nie getrunken hat, wenn man nicht in Kolumbien gewesen ist.
Klasse. Schön, dass ich jetzt auch weiß, wie man dich da in Bogota nennt. Juanito ist wieder da.
Ja, die Verkleinerungsform, das ist eben in Lateinamerika immer sehr lustig. Mit 1,93 ist es natürlich dann auch doppelt amüsant.
Oh, bist dann doch einiges groß. Dann der Plaza Bolívar. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe an Sehenswürdigkeiten. Und da bekommt man ja auch eigentlich ganz gut eine Vorstellung von dieser Stadt, richtig?
Genau, es ist also ein relativ großer Platz, den man hat. Ja, man hat eben den Präsidentenpalast dort, man hat die Kathedrale, ja, und man hat den Justizpalast. Das ist einfach ganz interessant, weil man da so ein bisschen die Städtebautechnik der Spanier gesehen hat. Isabella von Kastilien ist ja die Vordenkerin gewesen damals und die hat gesagt, wie so ein Schachbrett möchte ich mir die Städte anlegen. Ja, also die Kathedrale an der einen Ende, den Vizekönig auf der anderen Seite. Und Bogota ist praktisch genauso angelegt. Dann hat man ein paar Klöster in entfernteren Gegenden und dann so ringsrum die Altstadt. Und historisch gesehen ist Bogota, der Stadtkern, immer noch so aufgebaut, wie die Spanier ihn ursprünglich angelegt haben.
Wow, spannend. Auch Museen findet man in Bogota, du hast es angerissen. Ich hatte mal nachgeschaut, nachgelesen, das sind um die 60 dann Galerien, auch nochmal so viel, das ist wirklich unfassbar. Was würdest du denn rauspicken, wo du sagst, da muss man unbedingt mal hin, das muss man sich anschauen, weil das ist einzigartig.
Naja, also eine Sache, wo ich immer hingehe, nicht in meinen Gruppen, ist das Polizeimuseum, das amüsiert mich immer sehr.
Ach, ehrlich?
Finde ich sehr interessant, ja, weil ich irgendwann mal den Chef dieses Polizeimuseums kennengelernt habe. Ja, und die haben eben kuriose Dinge wie einen smaragdbesetzten Gold-Colt von Pablo Escobar, aber ich würde mit einer Gruppe ins Botero-Museum gehen. Fernando Botero, sicherlich einer der bekanntesten und berühmtesten Künstler, den es in Kolumbien gibt. Leider letztes Jahr an einer Lungenentzündung gestorben, aber seit den 50er Jahren hat er eben sehr, sehr viele große Skulpturen und fantastische Bilder gemalt. Hast du von Botero mal was gehört oder hast du mal eins von ihm gesehen?
Ich habe tatsächlich, ich bin ganz ehrlich, in Vorbereitung auf diesen Podcast von ihm gelesen und ungefähr so eine Vorstellung von dem, was er gemacht hat. Also ich kenne die Skulpturen, glaube ich. Also
genau, also die Genialität bei so einem Künstler ist natürlich wie bei so einem Dali oder Diego Rivera oder Diego Velázquez, dass du einmal gesehen und immer wieder erkannt. Und das bei Botero einfach so. Man würde sagen, der macht einfach dicke Menschen. Ja, das ist natürlich despektierlich. Er hat immer gesagt, das ist eine andere Ästhetik. Ja, irgendjemand hat mir ironisch gesagt, wie dick kann man einen Menschen darstellen, dass er noch nicht zur Kugel wird. Ja, damit hast du eine Idee, was Botero gemacht hat. Aber er hat sich natürlich, das ist ein hochpolitischer Künstler gewesen, sehr stark über die Bourgeoisie lustig gemacht. Aber er hat auch Präsidenten dargestellt, ne, er hat Guerillakämpfer dargestellt. Er hat auch nicht vor der Mona Lisa oder vor Jesus Stopp gemacht. Also ein wirklich genialer Künstler. Und er hat alle seine Gemälde den Kolumbianern geschenkt. Man hat also komplett freien Zugang zu sämtlichen Werken von Fernando Botero.
Wie toll. Ich glaube, er konnte sich diese Witze leisten, weil er selber war ja auch nicht unbedingt schmal. Zumindest das, was ich auf den Bildern gesehen habe.
Genau. Er hat auch gelegentliche Selbstporträts gemacht und die sind nicht immer ganz vorteilhaft. Wollen wir es mal so ausdrücken.
Bogota hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten. Auch in der Zeit, als du zum ersten Mal dort warst. Die Stadt ist das wirtschaftliche Zentrum von Kolumbien. Und auch das Kulturelle. Eine Menge Veranstaltungen gibt es da übers Jahr. Ich hatte mal nachgeschaut. Filmfestival, Theaterfestival, Salsa, Jazz, Rockfestival. Boah, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Hast du einiges davon schon mal mitgenommen?
Ja, also immer mal wieder kleine. Ich gehe lieber auf kleine Konzerte. Es gibt natürlich auch Riesenfestivals im Parque Bolívar oder ähnliches. Preise für Konzerttickets in Lateinamerika sind immer sehr, sehr hoch. Oh. Aber man findet immer so kleinere Konzerte oder auch Kulturveranstaltungen. Auch vieles passiert einfach auf der Straße. Das finde ich einfach das Irre. Wenn du durch die Straße läufst, durch die Canela, ja, ist das irre. Oder du hast eben auch die Sonntage. Es gibt seit den 70er Jahren die Ciclovia. Das heißt, sonntags wird in Bogota der Straßenverkehr, die Hauptstraßen werden gesperrt und du kannst mit Rollerblades, mit Skateboard, mit Fahrrad fahren. Machen andere Städte wie Mexiko-Stadt auch, aber das ist irre, ja, weil alles wird lahmgelegt und die Menschen können dann als Künstler auftreten, Musikbands spielen auf Hauptverkehrsstraßen. Das ist einfach ein irres Erlebnis. Wenn man sonntags da ist, ja, läuft man einfach durch die Stadt, an jeder Ecke funktioniert was. Ja, und du hast eben auch, wo du über die Wirtschaft gesprochen hast, viele Menschen in Kolumbien leben im informellen Sektor. Das heißt, sie haben kein offizielles Angestelltenverhältnis, sondern sie müssen sich durch irgendwas Tag für Tag ihr Geld verdienen, was sie brauchen. Und da kann man sich dann eben auch mal als Spider-Man verkleiden, durch die Stadt laufen und sich fotografieren lassen. Oder man verkauft eben kleines Kunsthandwerk, was man gemacht hat. Wir haben auch sehr, sehr viele Migranten aus Venezuela, wo die Bedingungen noch prekärer sind. Also fast 3 Millionen Venezolaner leben in Kolumbien und die müssen auch irgendwie über die Runde kommen. Ja, und die machen eben aus den alten bolivianischen oder venezolanischen Geldscheinen vielmehr, machen die Kunsthandwerk, ja, so kleine Handtaschen und ähnliches. Also ist immer irgendwas zu sehen, irgendwas zu erleben, einfach auf der Straße.
Und Kaffee wird ja eigentlich auch in jeder Ecke verkauft, oder?
Das ist das Schönste. Die Kolumbianer haben ja früher den Kaffee immer nur exportiert. Inzwischen trinken sie ihn auch wirklich hochwertig selbst, also den wirklich guten Kaffee. Man kriegt ganz tollen Kaffee und bekommt den einfach auf der Straße. Eins der schönsten Dinge ist für mich immer morgens, früh morgens rauszugehen. Der Nebel liegt noch so ein bisschen über der Cordillera, über den Anden. Und ich gehe raus, habe eine Wolljacke an oder einen Pullover und kaufe mir irgendwo für ein paar Pesos so einen kleinen Tinto. Kennst du vielleicht aus Spanien? Tinto, ist eigentlich der Rotwein. Ja, aber der Tinto ist eben in Kolumbien so ein kleiner schwarzer Kaffee. Und dann stehst du da. Aus der Thermoskanne wird das eingeschenkt und trinkst eben Kaffee einfach auf der Straße irgendwo. Ist ein tolles Erlebnis und man kommt ins Gespräch.
Und ich weiß von dir, das machst du eigentlich ständig. Ja? Ich frage mich, wie kommst du durch den Tag, wenn du an jeder Ecke irgendwie Kaffee trinkst? Man ist doch dann so hippelig ein bisschen.
Ja gut, aber das ist natürlich das, ich lasse meine Gäste auch damit partizipieren. Ja? Mit den Marktfrauen habe ich ja gesagt, die können mitmachen, sich mit unterhalten. Ich übersetze dann, ne? Und erzähle. Zum Beispiel, es gibt eine sehr schöne Sache, sind die sogenannten Obleas. Ja? Das sind so wie Oblaten, die man in der Kirche bekommt, nur groß. Wirklich so Disco groß und da gibt es eben Stände, wo diese Obleas verkauft werden. Das sind Nachtische in Bogotá und da kannst du Käse drauf machen, kannst du Arequipe machen, karamellisierte Kondensmilch, Smarties, Marshmallows, kannst das so in Schichten machen, so wie bei Tom & Jerry so ein Sandwich. Und dann isst du das. Und wenn du an so einen Stand gehst und dann stehst du da mit 25 Gästen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und alle probieren mal und hältst dich mit denen, dann hast du nicht nur deine Gäste um dich, plus die Person, die im Eiltempo diese Obleas macht, sondern du hast dann auch noch einen ganzen Haufen Kolumbianer außenrum, die natürlich das sich angucken und gerne wissen wollen, wie es denn schmeckt, ob es der tollste Nachtisch ist, alles, was dazugehört. Und das ist einfach ein tolles Erlebnis.
Ja, wo wir gerade über das Essen reden, eine schöne Geschichte übrigens, die du gerade erzählt hast. Was isst man denn noch? Es gibt ja auch deftige Sachen, für die ja die Küche dort bekannt ist. Was kannst du da empfehlen oder was sollte man vielleicht einfach mal probiert haben?
Naja, es ist eben ländliche Kost. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass wir so eine definierte Cuisine haben, sondern es ist sehr kohlenhydratlastig. Das hängt einfach damit zusammen, dass es primär ein Agrarland gewesen ist. Es gibt die sogenannte Bandeja Paisa. Man wird das heute als Schlachtplatte bezeichnen. Ja, das ist einfach eine Riesenplatte, wo man alles, was man irgendwie so an Schweinefleisch, an roten Bohnen, Reis, Avocado, Hackfleisch, frittierte Schweineschwarte, Kochbananen, alles drauf. Ja, und das wird dann so zum Mittagessen gegessen. Ja, das ist so was Typisches. Und das andere, was ich empfehlen würde, was nicht ganz so schwer ist, ist immer der Ajiaco. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Suppe, so eine sämige Kartoffel-Hühnersuppe eigentlich ist, ja, die man gerade an kalten Tagen sehr, sehr gut mittags dann essen kann.
Ich weiß von einer Spezialität, die es noch gibt, die man dort auch probieren kann. Ich weiß jetzt nicht genau, Käse und Kakao. Was für eine Mischung ist das denn?
Das ist sowas für Nachmittag, auch an kalten Tagen. Ja, das ist ganz eigentümlich. Der Kakao, ne, wir kennen ja immer Nesquik, Cabafit, so diese ganzen, ne, einfach Pulver, wo wenig Kakao drin ist. Aber wenn man mal wirklich einen Kakao anrührt aus Kakaobutter, ja, und das richtig schwer mit Wasser und Gewürzen macht und dann eben Käse nimmt, ja, und diesen Kuhkäse in diesen heißen Kakaotunk löst er sich auf, nimmt so ein bisschen diesen Geschmack des Kakaos auf und dann diesen sämigen Käse mit dem Kakao nimmst du zu dir. Ist wie eine volle Mahlzeit, wie so ein Schokopudding mit Käse, aber es schmeckt einfach fantastisch.
Es ist unglaublich.
Ist vielleicht aber auch das Setting, was du ringsrum hast. Blick auf die Anden, ja, und ist einfach so.
Ja, für uns hier ist das natürlich eine unvorstellbare Mischung. Ne? Man kann sich gar nicht so richtig ausmalen, was das mit einem macht. Ganz ehrlich, wenn du zu Hause bist, dich auf die Waage stellst, wie viel hast du da mehr drauf?
Das ist meistens, ist es eher weniger, ne? Weil wir natürlich viel unterwegs sind, viel laufen. Den Tag über habe ich gar nicht so viel Zeit. Ich halte mich mit Kaffee am Leben und dann abends esse ich dann was.
Ich habe neulich mit einem Kollegen von dir gesprochen, der hat vom Cognac aus Armenien erzählt. Das lieben die Menschen da. Was genießt man denn in Bogotá, außer Kaffee zum Abend in großer Runde, vielleicht mit Freunden möglicherweise?
Also Bier ist das Nonplusultra, ist schon immer so gewesen, auch ganz viel Dosenbier. Eine Tradition in Kolumbien ist immer sehr schön, wenn man Bier trinkt, irgendwo in einer Kneipe sitzt, bleiben immer die Bierflaschen auf dem Tisch stehen. Ach. Oder auch die Bierdosen, die werden nicht weggeräumt. Das ist für uns irritierend. Aber der Grund ist dafür, dass man sich irgendwann nicht mehr erinnern kann, wie viel Bier man getrunken hat. Oh und Gott. Der Wirt sagen kann, guck mal hier, der Corpus Delicti steht auf dem Tisch. 15 Flaschen Bier, alles deine, musst du zahlen. Oh und dann Gott. Erst wird weggeräumt. Ja, das ist also nicht schlechter Service, sondern die wissen schon warum. Sonst Vino Caliente, aha, so einen heißen Wein. Ja, oder was ich dir sehr empfehlen würde, wäre ein Canielazo, ein Kanonenschlag.
Oh, klingt gefährlich. Ja,
man macht so einen Fruchtpunsch im Großen und Ganzen, kann da verschiedene Fruchtsäfte, ein bisschen Obst rein und dann kommt Aguardiente rein. Also Zuckerrohrschnaps oder Rum.
Ja.
Ja, und dann kommt eben der Kanonenschlag. Wärmt von innen und inspiriert dann zu weiteren Gesprächen.
Meine Herren, und wo wir gerade über das Gesellige reden, Jan, Fußball, auch ein Thema. Die Stadt ist im Ausnahmezustand, wenn der Stadtverein spielt. Wie wichtig ist diese Sportart dort?
Naja, klar, es gibt Carlos Valderrama. Ja, der hat natürlich mit seinen Korkenzieherlöckchen und so Standards gesetzt dahin. Der kommt natürlich aus Santa Marta, oben aus dem Norden. Aber es gibt natürlich große Clubs und Fußball spielt immer eine Rolle, bis zum heutigen Tag. Aber es gibt auch andere Sportarten. Die Kolumbianer sind fantastische Radrennfahrer, haben da also wirklich Riesenrekorde auch geschaffen bei allen großen Rennen. Ne? Wenn du dir das Land anguckst, geht's eigentlich nur rauf und runter. Montoya, Formel 1, ja, ist auch im Prinzip Kolumbianer. So, dass verschiedene Sachen dazukommen. Ne? Baseball ist auch etwas, was immer beliebter wird, aber Fußball ist natürlich das Nonplusultra, wobei sie ja nicht ganz so weit immer bei der Fußballweltmeisterschaft kommen. Ja, sie haben ja irgendwann so ein 1-1 gegen Deutschland geschafft, das wird heute auch immer noch gefeiert und immer noch im Fernsehen gezeigt, in regelmäßigen Abständen. Ja, Fußball ist wichtig, auf jeden Fall.
Was wäre denn ein typisches Andenken aus Bogotá? Also was wird denn gerne als Souvenir von deinen Gästen mitgebracht? Jetzt nicht unbedingt die Tüte Kaffee oder die Büchse.
Wir können was anderes machen. Wir können mal zu einem der Straßenhändler gehen und bei dem was kaufen.
Aha.
Ja, also Smaragde sind immer eine Möglichkeit, wobei das sehr, sehr schwierig ist, da wirklich Qualität zu kriegen. Da sollte man nicht auf der Straße kaufen, sondern irgendwo anders. Kann man aber in tollen Geschäften kriegen. Eine Sache, die ich immer sehr nett finde, ist, wenn ich durch die Straßen laufe, gibt es immer Händler, die so kleine schwarze Tütchen verkaufen. Ich würde dir auf jeden Fall so ein Tütchen kaufen, aber ich würde dir empfehlen, es nicht mitzunehmen, sondern vorher zu probieren. Das sind die Hormigas colonas. Das sind Ameisen, Blattschneiderameisen, die ein relativ großes Hinterteil haben. Die stammen aus dem Norden Kolumbiens. Pures Protein könnte man probieren. Kannst du auch mitnehmen, ja? Also sicherlich Begeisterung zu Hause, wenn du dann mit so einer, ja, gegrillten, frittierten Ameise...
Könnte man probieren, sagst du? Also du hast es schon probiert, ganz sicher.
Ja, ich habe schon probiert. Also ich würde es nicht immer wieder machen, aber ja, ist auf jeden Fall ein Erlebnis, würde ich sagen.
Also ist jetzt nicht sowas wie Popcorn im Kino, was man so nebenbei snackt oder so?
Naja, dafür ist ein bisschen viel. Ist schon eine vollwertige Mahlzeit. Nein, was du auch machen kannst, ist natürlich, es gibt das tolle Goldmuseum noch, wo sich eine Vielzahl von Kulturen ja befinden, ja, prähispanische Kulturen. Es hat 12 insgesamt gegeben, die sehr unterschiedliche Goldstile entwickelt haben. Das hat man alles irgendwann aus der Erde geholt und die Archäologen versuchen zu rekonstruieren, wie diese Gesellschaft in der prähispanischen Zeit gewesen sind. Und im Goldmuseum gibt es eine ganze Anzahl von tollen, tollen Repliken, wo solche Sachen eben dann reproduziert worden sind. Und da habe ich immer wieder Gäste, die also wirklich ganz, ganz tolle Repliken von diesen Originalen mitnehmen für zu Hause. Aus Gold oder eben vergoldet.
Ein schöner Streifzug durch deine Lieblingsregion, Jan. Nach Feierabend, wenn die Füße vielleicht noch ein bisschen wehtun vom vielen Laufen, aber der Geist happy ist bei dem, was du erlebt hast. Was steht denn vor diesem Gefühl? Also wann sagst du, das ist meine Art, unseren Gästen intensiver Leben mit auf dem Heimweg zu geben?
Also für mich ist etwas ganz, ganz Wichtiges und zwar, dass meine Gäste interkulturelle Kompetenz lernen. Das ist eine Sache der Dinge. Wenn sie die nicht schon sowieso mitbringen, kann man die immer noch verbessern. Ja, und in jedem Land gibt es eben gewisse Eigenheiten, die ein bisschen anders sind. Ja, dass man solche Dinge lernt und das immer wieder zu zeigen. Und das andere, was mir immer wichtig ist, dass klar, es ist eine organisierte Studienreise und ich führe diese Reise und versuche ihnen mein Land oder dieses Land nahezubringen. Aber ich möchte auch, dass sie gelegentlich ihre Komfortzonen verlassen. Dass sie sich einfach mal trauen, auch etwas zu tun, was sie vielleicht zu Hause nicht machen würden. Wie schwarze Ameisen zum Beispiel zu essen oder auch einfach mal einen Saft auf dem Markt zu trinken, ohne Sorge zu haben, dass ja Montezumas Rache gleich zu kommt. Ich sorge natürlich dafür, dass das in einwandfreiem Zustand ist. Aber solche Dinge oder dass sie einfach mal selber auf einen Markt gehen, ja, mit einem kleinen Zettel von mir, wo ein paar Redewendungen draufstehen und sich dann einfach ein bisschen Obst kaufen oder solche Dinge. Und wenn sie dann zurückkommen und erzählen, ja, das hat heute geklappt und wir haben mit der Marktfrau so mit Händen und Füßen uns unterhalten, dann bin ich immer sehr glücklich, weil das einfach Dinge sind, die in Erinnerung bleiben.
Schön. Jan, das hat Spaß gemacht. Das war super spannend und hat auch wirklich neugierig gemacht auf Bogotá. Vielen Dank für die tolle Zeit und den Einblick in diese aufregende Stadt.
Super, René. Freut mich auch, dass wir zusammen unterwegs waren.
Und wenn auch Sie mal intensiver leben möchten, die Welt mit Studiosus erkunden, dann holen Sie sich ein paar Ideen auf studiosus.com. Da gibt es nämlich auch noch mehr Folgen von diesem Podcast und natürlich auch noch mehr Infos vorm Start ins nächste Abenteuer. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.